Der Bibeltext für heute, der Predigtext für heute, ist ein gut bekannter Text, den viele von euch auswendig gelernt haben. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose in Kapitel 20 die Verse 1 bis 17. Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Wann habt ihr wohl zum letzten Mal die 10 Gebote allesamt und im Zusammenhang gehört oder gelesen oder euch selber aufgesagt? Ich vermute, das ist bei eigentlich allen schon eine ganze Zeit lang her. Die 10 Gebote, das ist Lern- und Lehrstoff im kirchlichen Unterricht. Das ist Grundbestand dessen, was ein Christ wissen und beherzigen soll. Aber das ist auch eines der Hauptstücke des Glaubens, die wir mit unseren jüdischen Geschwistern gemeinsam haben. Und noch mehr, das ist sogar ein Text, der das ethische Empfinden einer großen Mehrheit von Kulturen in der ganzen Welt beeinflusst hat. Und nicht zuletzt ist unser eigenes deutsches Grundgesetz maßgeblich von den 10 Geboten beeinflusst worden. Aber ist das auch ein Predigttext? Vielleicht ist ja schon bei manchen von euch die bange Frage aufgekommen, ob der Prediger sich wohl an die gute alte Regel hält, dass eine gute Predigt 3 Punkte hat und nicht etwa 10. Keine Sorge, ich will mich heute sogar auf 2 Punkte beschränken, allerdings mit einer etwas längeren Einleitung. Dekalog, 10 Worte. So werden unsere Verse in der griechischen und auch in der hebräischen Sprache genannt. 10 Worte. Bei der Zählung dieser Worte gibt es allerdings einige Abweichungen zwischen dem Judentum und dem Christentum und dann innerhalb des Christentums auch wieder zwischen den einzelnen Konfessionen. Also Abweichungen dazwischen. Was ist denn jetzt das 1., 2., 3. und so weiter Gebot? Das ist allerdings gar nicht schlimm, denn auch bei unterschiedlicher Zählung bleibt es ja doch bei demselben Text. Und da ist es nun ganz erhellend, dass die Juden dieses als das 1. Gebot zählen. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit habe. Das ist in der jüdischen Zählung das erste Gebot. Wer jetzt sagt, das ist doch gar kein Gebot, der hat natürlich recht. Aber nach jüdischem Verständnis geht es hier gar nicht eigentlich um Gebote, sondern es geht um Grundsätze. Und dieser Grundsatz, der steht ganz am Anfang und setzt den Ton für alles, was folgt. Ich bin der Herr und ich bin dein Gott. Ich bin der Gott, der dein ist, für dich da ist. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich frei macht, der dich befreit hat aus der Sklaverei. Und ich wiederhole es nochmal, das ist der erste Grundsatz. Ich, der Herr, bin dein Gott, der dich frei macht. Das ist das Vorzeichen vor allem Weiteren. Und das ist auch sozusagen der Schlüssel zum Verständnis für alle folgenden Worte. Darum geht es, dass Gott der Herr für uns ist und dass sein Wollen und sein Tun zu unserer Befreiung dient. Und unter dieser Voraussetzung möchte ich heute auf zwei Gebote oder Grundsätze schauen, die als einzige noch eine ausführliche Erläuterung dazu bekommen. Und das ist das Bilderverbot und das Sabbatgebot. Jetzt frage ich doch mal, wer hat denn von euch, als ihr die 10 Gebote auswendig gelernt habt, diese zusätzlichen Erläuterungen mit dazugelernt? Also wer hat mehr gelernt als einfach nur, du sollst dir kein Bildnis machen und du sollst den Feiertag heiligen? Wer hat die Erläuterungen dazu mitgelernt? Keiner. Also ich glaube, ich musste die auch nicht mitlernen. Wir wurden nur darauf aufmerksam gemacht, dass es die gibt. Diese Erläuterungen, die heben diese beiden Gebote aber besonders hervor und zeigen, dass es hier um etwas Besonderes geht. Und darum lasst uns da nochmal genau hinhören. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist ein Gebot, das ganz eindeutig zur ersten Tafel gehört. Ihr wisst, die 10 Gebote, so schreibt uns die Bibel, sind auf 2 steinerne Tafeln aufgeschrieben worden. Es steht gar nicht dabei, welche Gebote jetzt auf welcher Tafel stehen, aber man hat das später sinnvoll so zugeordnet. Auf der ersten Tafel, da stehen die Gebote, die sich auf das Verhältnis von Mensch und Gott beziehen. Das Verhältnis der Menschen zu Gott. Und auf der zweiten Tafel stehen die Gebote, die das Miteinander der Menschen untereinander regeln. Beim Bilderverbot geht es um das Verhältnis des Menschen zu Gott. Und dieses Gebot nimmt auf, was schon das Gebot davor gesagt hatte, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. In der Umwelt Israels, damals in der Antike, gab es ausschließlich Bildreligionen. Also die Religionen im Umfeld Israels hatten alle Kultbilder mit Darstellungen von Götterwesen in unterschiedlichster Gestalt. In menschlicher Gestalt oder in der Gestalt von Tieren oder, heute würde man sagen, in der Gestalt von Fantasiewesen, von himmlischen Wesen. Die Menschen damals haben nicht etwa geglaubt, diese Bilder oder Figuren, das sind tatsächlich unsere Götter, aber sie haben geglaubt, in diesen Bildern werden sie anschaulich und vor allem in diesen Bildern werden sie handhabbar. Das heißt, sie werden bedienbar in diesen Bildern und damit ja auch manipulierbar. Wenn wir sie richtig bedienen, dann machen sie, was wir wollen. Israel war die einzige Religionsgemeinschaft ohne solche Kultbilder. Gott begegnet seinem Volk im Wort und nicht im Bild. Und das Gebot zielt darauf, Gott, der dein Gott sein will, der für dich da sein will, zu deiner Befreiung, den kannst du nicht festlegen auf ein Bild, den kannst du nicht festlegen auf eine Figur, den hast du nie in der Hand, den kannst du nicht manipulieren. Du kannst Gott nicht bedienen, wie man heute einen Automaten bedient, nämlich so, dass er dir dienstbar ist. Wenn du Gott auf diese Weise klein machst, dann verlierst du ihn. Dann verlierst du ja das Vertrauensverhältnis, in dem du zu Gott leben kannst, sondern du versuchst ihn dir irgendwie handhabbar zu machen, dass er tut, was du willst. Ehrlich gesagt bin ich sehr irritiert darüber, was für eine große Rolle dann doch in der christlichen Tradition Bilder bekommen haben. Heiligenbilder, ganz besonders Marienstatuen und andere. Ja, natürlich, nach offizieller Lehre sind das keine Gottesdarstellungen, sondern das sind nur Menschen, die da dargestellt werden. Aber ist das wirklich so? Ich glaube, in der Volksfrömmigkeit wird da gar nicht so ein großer Unterschied gemacht, sondern die werden angebetet. Nun muss man zugeben, dass es in der Bibel ja jede Menge Bilder von Gott gibt, nämlich Sprachbilder. Sprachbilder, die Gott in gewisser Weise auch anschaulich machen. Immer wieder ist von Gottes Arm die Rede oder von seiner Hand, von seinem Mund, von seinen Augen. Also wird Gott doch menschlich dargestellt, immer wieder schon im Alten Testament. Gott wird auch als Heerführer gezeichnet oder er wird verglichen mit einem starken Wind und Feuer. Das sind alles Bilder, Sprachbilder. Und das schönste Sprachbild, das es gibt, ist sicherlich das, dass Gott unser Vater ist. Und auch als Mutter wird er in der Bibel bezeichnet. All diese Sprachbilder hat das Bilderverbot in den 10 Geboten nicht im Sinn. Es denkt nur an die Kultfiguren. Aber das gilt schon auch von den Sprachbildern der Bibel. Man kann Gott darauf nicht festlegen, auch heute nicht. Ja, das wird uns ganz persönlich noch einmal gesagt. Du kannst Gott nicht festlegen auf die Vorstellung, die du von ihm hast. Und du sollst das auch nicht. Du sollst Gott treu sein, nicht deinen Vorstellungen von Gott. Und Vorstellungen haben wir alle. Und es ist auch nicht verkehrt, Vorstellungen zu haben. Es ist verkehrt, Gott darauf festzulegen. Gott ist immer viel mehr, als du von ihm denken und sagen kannst. Gott lässt sich nicht in Bilder und Vergleiche fassen, auch nicht in Lehren oder Dogmen. Gott ist immer der Größere, immer der Andere, der alle Vorstellungen sprengt. Ist Gott denn nun der Vater? Ja, sicher ist er das. Aber ist damit alles gesagt über Gott? Ganz bestimmt nicht. Ist Gott der Dreieinige, der Vater, Sohn und Heiliger Geist? Ja, das ist ja die Lehre in allen Kirchen. Aber ist Gottes Wesen damit schon ganz und gar erfasst? In der Bibel steht, der Himmel und aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Wie sollte dann, das wird dann vom Tempel gesagt, dies Haus ihn fassen? Und das Gleiche gilt doch von unserem eigenen Gehirn. Wie sollte unser Gehirn Gott fassen können? Er ist unfassbar. Gott entzieht sich all unseren Definitionen und Lehren. Und warum ist das so wichtig, dass uns das als ein Gebot gesagt wird? Das ist wichtig, damit wir nie glauben, wir könnten uns Gott zu eigen machen. Wir verlieren unsere Freiheit, die er uns schenkt, wenn wir ihn einschrumpfen wollen auf unser menschliches Fassungsvermögen. Ja, aber hat Gott sich denn nicht selber eingeschrumpft auf ein menschlich anschauliches Wesen? Wer ist denn Jesus anderes als ein für uns fassbares Bild des unsichtbaren Gottes? Ja, das ist wohl wahr. Da hat Gott im Grunde genommen selbst sein eigenes Gebot übertreten und sich uns doch gezeigt in einem menschlichen Bild. Und doch sprengt er auch gerade damit alle unsere Vorstellungen. Ein Gott, der stirbt, ein Menschensohn, der vom Tod aufersteht, wer kann das denn fassen? Darum vergiss das nicht, wo immer du versuchst, Gott festzulegen auf deine Vorstellungen, da machst du ihn klein, da verlierst du ihn eigentlich. Da wirst du ein Sklave deiner eigenen Vorstellung, statt in dem Vertrauen eines Gotteskindes zu leben. Und wir müssen Gott gar nicht festlegen, denn Gott legt sich ja selbst fest, indem er sagt, ich bin dein Gott. Das reicht. Das andere Gebot mit einer ausführlichen Erklärung oder Erläuterung, das ist das Feiertagsgebot. Auch das lese ich noch einmal ganz vor. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Auf welche Tafel gehört eigentlich dieses Gebot? Auf die 1. oder auf die 2? Es geht um den Sabbat des Herrn, um seinen Ruhetag, den er nach der Schöpfung eingelegt hat. Diesen Tag zu heiligen und mit einzustimmen in die Ruhe Gottes, das ist eigentlich ein typisches Thema für die 1. Tafel. Da geht es um unser Verhältnis zu Gott. Und in einem engen Verhältnis zu Gott zu leben, das heißt dann auch, Anteil zu nehmen an seiner Schöpfungsordnung. Und dazu gehört der Sabbat. Das dient nämlich gerade unserer Freiheit, wenn wir auch wirklich uns freigeben lassen. Gott hat diesen guten Rhythmus in seine Schöpfung gelegt. Und auch in dem Sinn will Gott für uns da sein, dass er uns Ruhe und Erholung gibt. Schabbat, das heißt einfach Schluss. Mach Schluss mit der Arbeit. Lass Schluss sein mit allem Druck und aller Unruhe. Brauchen wir dafür ein Gebot? Als ob wir uns von selbst an so einen Grundsatz halten würden. Da steckt tief drin in uns Menschen, dass wir gerade an dieser Stelle der Schöpfungsordnung Gottes nicht viel zutrauen. Und so überfordern wir uns ständig selbst und beugen uns den Göttern der Wirtschaft oder der Freizeitindustrie und finden keine Ruhe. Aber weil Gott unsere Freiheit will, darum gibt er uns diesen Grundsatz. Das soll für dich gesetzt sein, dass du am Schabbat frei hast. Jetzt leben wir in einer Gesellschaftsform, die viel komplizierter und viel vielfältiger ist als bei den Menschen damals in der Antike. Man kann nicht einen ganzen Tag lang alle Räder stillstehen lassen und alle Lichter ausmachen. Aber darum geht es auch nicht. Und auch schon in der Antike gab es jede Menge Sachzwänge, die diesem Gebot im Wege standen. Im Neuen Testament wird davon geredet, dass schon allein der Viehbesitz dazu führt, dass man nicht komplett frei machen kann am Schabbat. Darum ist die Auslegung von Jesus so wichtig. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Es geht darum, dass der Mensch zu seinem Recht kommt und eben auch zu seiner Ruhe. Es geht nicht darum, dass ein Text bedient wird und wortwörtlich erfüllt wird. Da kann man sich viel zusätzliche Arbeit mitmachen. Aber damit der Mensch zu seinem Recht kommt und zu seiner Ruhe, dafür ist es ein großes Glück, dass wir uns auf dieses Gebot berufen dürfen. Das steht mir zu. Das ist der Wille Gottes. Das ist seine Schöpfungsordnung. Und da geht es dann nicht in erster Linie um einen Kalendertag. Denn schon die ersten Christen haben dann den Sonntag zum Schabbat gemacht. Sondern es geht um den Menschen. Und dann geht es auch darum, dass der Mensch seine Mitmenschen diese Ruhe zubilligt, da rückt das Gebot dann auf die zweite Tafel, auf das Miteinander der Menschen. Vielleicht wisst ihr das. Die 10 Gebote stehen im 2. Buch Mose, aber dann werden sie im 5. Buch Mose noch einmal wiederholt. Fast wörtlich, aber gerade an dieser Stelle mit einer anderen Begründung. Im 2. Buch Mose wird das Gebot der Sabbatruhe mit der Schöpfungsordnung begründet. Gott hat auch diesen Ruhetag für sich selber eingehalten, wird da gesagt. Im 5. Buch Mose lautet die Begründung: Denk dran, du warst auch einmal Knecht in Ägypten. Darum gib deinen Knechten und Mägden, deinen Bediensteten und Mitarbeitern und wer immer sonst von dir abhängig ist, gib denen auch frei. Achte auch auf die Freiheit der anderen. Und man kann das sicherlich erweitern und sagen, achte darauf, dass auch die anderen zur Ruhe kommen, dass sie ihr Wohl auch bekommen, das sie brauchen. Dieses Gebot ist weit mehr als ein Grundsatz in einem Tarifvertrag. Es geht hier nicht nur um Arbeitspause, die dann mit irgendwas gefüllt werden kann, sondern da steht, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Und das heißt, in dein Alltagsleben soll immer wieder und ganz regelmäßig ein Stück Ewigkeit fallen. Du sollst Anteil haben an der Heiligkeit Gottes. Du sollst Zeit haben, um deinem Gott zu begegnen. Du sollst dich mit Gott freuen können an seiner Schöpfung. Du sollst zur Besinnung kommen, damit dir immer wieder klar wird, meine eigentliche Freiheit ist, dass Gott für mich da ist, dass Gott für mich Zeit hat, dass Gott mich aufmerksam begleitet. Wenn es diesen Raum gibt in deinem Leben für die Begegnung mit dem heiligen Gott, dann können auch alle Beziehungen zu deinen Mitmenschen geheiligt, gesegnet werden. Dann kann die Beziehung, das Verhältnis der Generationen zueinander, von Vater, Mutter, Kind, geheiligt werden. Dann kann das Verhältnis zum Lebensrecht meiner Mitmenschen geheiligt werden. Du sollst nicht töten. Das Verhältnis zum Eigentum kann geheiligt sein. Das Verhältnis zur Wahrhaftigkeit gegenüber meinem Nächsten. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Die Treue in Ehe und menschlicher Gemeinschaft kann geheiligt sein. Und die neidlose Freude am Glück der anderen. Du sollst nicht begehren, was dein anderer hat. Gott ist mir zugewandt mit ganzer Liebe. Darum mach ihn nicht klein mit deinen Bildern und Vorstellungen und lass dich nicht auf Mächte ein, die dich am Ende nur versklaven. Lass dir Zeit zur Begegnung mit Gott. Lass dir diese Zeit heilig sein, damit auch dein Alltag geheiligt sein kann und alle Begegnungen mit den Menschen, mit denen du lebst. Amen.